Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Calcio hier bei Calcio Berlin. Heute mit mir, Christoph Kröger, und natürlich wie immer mit euren Fragen, die ihr auf dem YouTube-Community-Tab oder, wenn ihr uns supportet, auch vielleicht bei Discord gestellt habt. Und wenn ihr dieses Video gerade schaut und euch denkt, oh, Calcio Berlin mag ich eigentlich, aber habe ich noch gar nicht abonniert, ändert das gerne, ist nur ein Klick, freut uns natürlich. Und folgt auf jeden Fall auch bei Instagram, da gibt es gute Videos und natürlich auch unseren Contentplan jede Woche. Zum Start in die Woche. Außer es wird mal vergessen. Das ist vielleicht auch schon mal vorgekommen. Aber grundsätzlich wisst ihr dann immer Bescheid, was es so an Content die Woche gibt. Ich komme gleich zu euren Fragen, die ich beantworten möchte. Muss aber vorher noch eine Sache loswerden. Ist eine traurige Sache, aber ich finde es angebracht. Und zwar Ruhe in Frieden, Christoph Daum. Eine der prägendsten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs innerhalb der letzten 30 Jahre ist von uns gegangen und dazu ein großartiger Trainer. Ich verbinde sehr viel mit Christoph Daum, weil ich ja auch in der Zeit groß geworden bin, wo er große Erfolge, beziehungsweise dann letztendlich in Titeln keine großen Erfolge, aber ja, eine sehr prägende Figur einfach bei Bayer Leverkusen war. Was für eine Mannschaft er da zusammen mit Kalli auf die Beine gestellt hat, was die für Fußball gespielt haben. Das war so die Zeit, wo ich mit Fußball groß geworden bin und da war Leverkusen einfach eine der besten Mannschaften Deutschlands und Christoph Daum einer der besten deutschen Trainer, die es gab. Aber davor auch schon. Also was viele vergessen, er war deutscher Meister mit Stuttgart Anfang der 90er. Er hat sehr gute Arbeit in der Türkei gemacht, bei Beşiktaş und Fener später auch noch. Und es bleibt bis heute eins der größten What-Ifs der deutschen Fußballgeschichte. Was wäre gewesen, wenn Christoph Daum Anfang der 2000er wirklich Bundestrainer geworden wäre, so wie es geplant war? Wie gesagt, ein hochtalentierter Trainer, dann leider die Trainerkarriere mit einem unschönen Ende, aber ja, dann später auf jeden Fall auch noch weiterhin eine wichtige Figur gewesen, so im Fußballkosmos, leider von uns gegangen, deswegen rest in peace. Jetzt aber harter Cut zu euren Fragen und ich starte rein mit einer Frage, die eigentlich ganz viele Fragen beantworten kann, weil es gab diese Woche wirklich zu einigen Themen zig Fachfragen, also ein und dieselbe Frage immer zu dem gleichen Thema und ich habe diese Frage hier genommen, weil ich davon einige dieser Fragen in einer Frage zusammenfassen kann. Das ist die Frage von Waldmeister 22. Moin Krögmeister, was sind deine Overreactions nach dem dritten Spieltag in Liga 2 beziehungsweise dem ersten in der Bundesliga? Grüße aus der Stadt mit der ältesten Kirche Deutschlands. Ich habe Liga 2 jetzt mal rausgelassen, weil in meinem letzten Frag Calcio haben wir schon direkt nach dem Saisonstart in Liga 2 über so Überraschungen, Enttäuschungen und so weiter gesprochen. Ja, wir haben jetzt zwei weitere Spieltage, aber es wird sich schon so ein bisschen wiederholen, finde ich. Deswegen kompletter Fokus auf die Bundesliga, weil da gibt es genug, wo man overreacten kann, würde ich behaupten. Wo ich mich ein bisschen ärgere und dementsprechend auch wahrscheinlich viel zu doll overreacte, ist Jamie Gittens. Da ärgere ich mich, weil ich bin Fan von Jamie Gittens der ersten Stunde. Der hatte einen Auftritt, ich glaube, es war sein Debüt sogar, bei Dortmund gegen Bochum. Müsste schon 3 Jahre her sein oder so. Und ich weiß noch, dass ich mir dann für die Vorbereitung auf manche Videos jede Szene von ihm in diesem Spiel angeguckt habe und gedacht, Junge, ist der gut. Der war damals 16, 17, glaube ich. Und er war so gut, dass ich komplett hyped war. Und dann habe ich in der Prognose vor der darauffolgenden Saison Folgendes gesagt. Es gibt viele mögliche Shootingstars beim BVB, haben ja wirklich auch einige interessante Leute geholt. Aber ich glaube, die Überraschung beim BVB und vielleicht auch einer der Shootingstars in der Bundesliga dieses Jahr wird Jamie Beino Gittens. Ja, und dann hat er sich direkt verletzt, relativ früh und hat, glaube ich, so rund 500 Minuten in der Saison gespielt. Letztes Jahr dann schon deutlich mehr und ich habe diese Saison wieder über ihn nachgedacht, ob ich ihn nochmal so als Überraschung nenne, so wie ich es bei Junior Adamu dann von Freiburg gemacht habe, sodass er der Topscorer seines Teams wird. Aber dann habe ich mir gedacht, oh, wie viel spielt der Mann wirklich? Jetzt nach der Bayer-Verpflichtung, der könnte auch links spielen, wobei ich Bayer eher weiter vorne sehe. Aber trotzdem, ja, mit Leuten wie Malen einfach zum Beispiel, also mit namhafter Konkurrenz. Wie viel spielt er letztendlich? Und dann kommt er rein, macht 2 Tore. Und ich bin wieder hyped. Ich bin wieder angeknipst bei Gittens. Ich bin wieder am Overreacten und sage deshalb, Jamie Gittens wird Topscorer beim BVB. Und das, weil er sich relativ schnell als Stammspieler festspielt in dieser Saison. Ich finde, das ist eine gute Overreaction. kann auch komplett in die Hose gehen, aber Stichwort Junior Adamu, beziehungsweise Stichwort Freiburg, meine zweite Overreaction, ist auch eine, wo ich mich jetzt nach Spieltag 1 so ein bisschen ärgere, weil ich habe in meiner Top 7 nicht den SC Freiburg. Weil ich mir Sorgen gemacht habe. Was heißt Sorgen? Ich habe gedacht, dass diese Transition, dieser Übergang von Streich zu Schuster mindestens mal länger dauern wird und vielleicht sogar komplett in die Hose geht. Auch das habe ich nicht kommen sehen, sondern das habe ich irgendwo befürchtet. Das ist für mich so im Rahmen des Möglichen, dass so ein Übergang von einem Trainer, der jetzt so lange da war, dann zu einem so unerfahrenen Coach auch, zumindest auf dem Level, dass das holprig werden könnte. Aber jetzt nach Spieltag 1 muss ich sagen, ich würde gerne den SC Freiburg in meine Top 7 tippen. Also, dass sie etwas anderen Fußball spielen werden, das wussten wir. Das war auch ein Argument übrigens für meinen Junior Adamu-Tipp. Weil ich glaube, dass er deutlich besser zu diesem Fußball passt, als noch zu dem von Streich. Ja, und dann schießen sie erstmal den Vizemeister mit 3-1 ab. Den Vizemeister, der 67% Ballbesitz hatte. Und sie haben kaum was zugelassen. 9 Schüsse insgesamt von Stuttgart, 0,35 Expected Goals. Und man hätte selber ja noch die ein oder andere Situation besser ausspielen können, beziehungsweise ja auch noch Chancen nutzen können für sich. Deswegen bin ich sehr positiv überrascht vom SC Freiburg. Die einzige Frage, die ich habe, ist, wie funktioniert das gegen Teams, die selber auch nicht unbedingt den Ball haben wollen? Da gibt es einige von in der Bundesliga. Können sie auch mit Ballbesitz, mit mehr Ballbesitz umgehen und dann haben sie vielleicht weniger Umschaltmomente? Da muss man noch abwarten. Aber Freiburg, da kann man schon mal overreacten nach dem ersten Spieltag. Und gleichzeitig auf der anderen Seite, Stuttgart, müssen da die Alarmglocken angehen? Ich glaube noch nicht, aber man hat ein Auge drauf. Man hat ein Auge auf Stuttgart, weil vielleicht haben sie doch ein bisschen zu viele Leistungsträger verloren. Vor allem defensiv war das sehr wackelig. Das kann sich alles finden, aber da werden jetzt auch einige Teams draufschauen und gucken, ja, wie hat der SC Freiburg das gegen Stuttgart denn gemacht? Warum sie trotz so viel Ballbesitz kaum was kreieren konnten? Das schauen wir uns mal ab und machen es dann vielleicht ähnlich. Deswegen Auge auf Stuttgart. Es gab zu einem Thema unglaublich viele Fragen. Ich hätte auch eine eigene Frage nehmen können, aber es passt ja auch ganz gut. Overreaction zur Verteidigung des FC Bayern München. Ja, die haben gewonnen. Aber es ist das eingetreten, was viele Bayern-Fans, glaube ich, befürchtet haben vor der Saison. Diese Verteidigung limitiert den FC Bayern. Und meine Overreaction, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es eine Overreaction ist, sondern eigentlich ein ernst gemeinter Take, mit dieser Verteidigung, Davies, Upamecano, Kim, Bowie, wirst du kein deutscher Meister. Gut. Also ein Ito ist verletzt, Stanisic ist verletzt, okay. Wahrscheinlich wird sich das im Laufe der Saison auch noch ohne Transfer personell etwas verändern. Aber ich bleibe dabei, das ist nicht gut genug. Zumindest war es das wieder an Spieltag 1 nicht. Und es ist ja etwas, was man auch letztes Jahr schon das ein oder andere Mal gesehen hat. Es gibt Gründe, warum man an Jonathan Tah interessiert ist. Es gibt aber auch noch mehr Fragezeichen, warum man De Ligt hat gehen lassen. Kim hat in dem Spiel gegen Wolfsburg 17 Mal den Ballbesitz hergeschenkt. Der hatte eine Passquote von 79%. Ja, da waren auch ein paar schwierigere Pässe dabei, ein paar progressive Pässe. Aber viele von denen waren auch einfach ultra ungenau. Und dann noch dieser Ballverlust natürlich vor dem 2-1. Sowas sollte, beziehungsweise sowas darf nicht passieren. Bowie, offensiv ein paar Akzente gesetzt. Auf jeden Fall. Aber defensiv dann halt auch, ja, nicht gerade geglänzt, dazu auch noch den Elfmeter verschuldet. Dass Davies seine Stärken eher in der Offensive hat, ist bekannt. Aber Respekt, dass die Bayern das nochmal drehen konnten. Das hat man letztes Jahr auch dann vielleicht hier und da nicht so gesehen, dass wenn man dann in Rückstand gerät, dann nochmal das Spiel für sich entscheiden kann. Aber trotzdem, da muss der FC Bayern was tun. Und dann gab es unglaublich viele Fragen zum Thema VAR, Handspiel, Spielzeit beziehungsweise Nachspielzeit, was muss man tun? Und auch das möchte ich hier mit reinbringen, weil für mich gibt es da auch eine Overreaction. Meine Overreaction zu diesen drei Themen ist, ich werde nicht nochmal eine Saison mit so vielen Diskussionen rund um diese Themen ertragen. Ich kann das einfach nicht mehr. Es ist doch zu verzeihen. Es kann doch nicht sein, dass wir in diese neue Saison starten und nach einem Spieltag schon genug Situationen haben, um theoretisch könnten wir ein ganzes Fracalcio füllen mit den strittigen Situationen. Nur mit der Bundesliga. Wer weiß, was in den anderen Ligen noch passiert ist. Da muss ich noch einiges aufarbeiten. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Es gibt viel zu viele Fragen zu diesem Thema nach einem Bundesligaspieltag. Und ich bin nach wie vor der Meinung, und ich habe es schon in diversen Formaten, inklusive hier, auch schon gesagt, der Fußball braucht Reformen. Ansonsten hat der Fußball ein großes Problem, was einfach die Watchability, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber dass man da gerne zuschaut, das verliert er durch eben diese Punkte, die ich gleich nach und nach ansprechen will. Das geht in Richtung Unerträglichkeit. Und es ändert sich halt nichts. Das ist mein großes Problem. Also wie die Verbände nach all dem, was in der letzten Saison, in den letzten Saisons passiert ist, auf die Themen zum Beispiel VAR und Handspiel schauen und sagen, ja, nee, ist doch gut so, dann machen wir weiter. Nee, klasse. Ja, warum was ändern? Never change a running system. Ja, es läuft ja aber nicht. Zumindest nicht gut. Es braucht Veränderung. Handspiel, wie oft habe ich schon über diese Handspielregel gesprochen und meinen Vorschlag gebracht, den auch andere gebracht haben. Ich weiß, kriege ich immer wieder gesagt, habe ich. Trotzdem ist es in meinem Kopf für mich so entstanden und ich habe es mir so hergeleitet. Hand ist immer Hand. Nur der Ermessensspielraum wird verschoben, dass der Schiedsrichter nicht entscheiden muss, was ist Hand, was ist strafbares Handspiel, was nicht, sondern das Strafmaß wird dann vom Schiedsrichter entschieden. Da verschiebt sich dann der Bereich und manche sagen, ja, aber ist doch genauso Graubereich. Ja, aber das Entscheidungsgewicht, was dahinter steht, ist ja ein ganz anderes. Es ist eben nicht so entscheidend, wenn du als Schiedsrichter für ein unabsichtliches Handspiel, was zum Beispiel eine Flanke an der Strafraumkante verhindert, einen Elfmeter gibst, beziehungsweise es ist, jetzt muss ich aufpassen, es ist weniger entscheidend, ob du da, wenn du dafür einen indirekten Freistoß von dieser ungefährlichen Position gibst oder direkt eine rund 75-prozentige Torchance für die Mannschaft, die das Handspiel für sich gepfiffen bekommt. Ja, versteht ihr, was ich meine? Es tut nicht mehr ganz so weh, es fällt nicht mehr so ins Gewicht, dann so ein Handspiel, wo der Spieler gar nicht den Ball sieht, den Arm, weil er springt, hier irgendwo oben hat und den Ball dann da rankriegt, wo es offensichtlich für alle Beteiligten ist. Ja, das ist ärgerlich, aber muss es dafür, weil der Ball vielleicht nicht mehr in Richtung Tor geht, muss es dafür eine 75-prozentige Torchance geben? Eine fast 80-prozentige Torchance geben? Nee. Habe ich schon 1000 Mal gesagt, will ich jetzt nicht nochmal breit treten. Spielzeit ist ein anderes Thema, da habe ich noch nicht so häufig drüber nachgedacht, kommen aber regelmäßig Fragen zu und gerade natürlich dann so nach Spielen wie das Leverkusen-Gladbach-Spiel mit ewig langer Nachspielzeit. Ich finde, das ist das schwierigste Thema von diesen drei Diskussionspunkten. Ich glaube schon, dass wenn ein Spiel nach 90 Minuten, Punkt 90 Minuten vorbei ist, wie im Handball zum Beispiel, dass es den Fußball attraktiver machen könnte. Du musst natürlich, oder der Schiedsrichter muss in der Lage sein, das Spiel anzuhalten. Bei Wechseln, Verletzungen, wenn ein Tor gefallen ist und so weiter. Aber ansonsten läuft sie durch. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Mannschaften da dann, ja, auch mehr darauf setzen, schnell weiterzuspielen. Gerade eine Mannschaft, die hinten liegt oder steht noch unentschieden und eine Mannschaft will gewinnen, dass sie das Spiel schnell machen. Ich könnte mir vorstellen, ohne da groß recherchiert zu haben, da haben bestimmt schon einige Überlegungen angestellt, könnte mir vorstellen, dass die Nettospielzeit mehr wird, und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen mehr Fußball sehen in der Zeit, wo Fußball gespielt werden könnte. Und Zeitspiel ist ja auch viel leichter dann zu ahnden sozusagen oder zu unterbinden. Wenn jemand offensichtlich Zeitspiel betreibt, hältst du die Uhr an, dann läuft sie schon mal nicht weiter, dann brauchst kein Zeitspiel machen, verwarnst direkt den Spieler, der Zeitspiel gemacht hat, dann läuft die Uhr weiter. Und dann ist es viel schwieriger in meinen Augen, Zeitspiel zu betreiben. Gut, da wird es wahrscheinlich irgendwelche Faktoren geben, die ich jetzt nicht bedacht habe, warum oder was dagegen spricht. Mir sind jetzt direkt keine eingefallen. Also das ist eine Sache, über die man nachdenken könnte. Ist aber, glaube ich, auch das unrealistischste Szenario. Und VAR, ich bin ja jemand, der sich schon oft pro Videobeweis geäußert hat. Und ich bin auch der Meinung, der Fußball braucht einen Videobeweis. Und ich sage bewusst nicht VAR, sondern Videobeweis. Ich bin der Meinung, dass du die technischen Möglichkeiten, das Videomaterial nutzen musst, um klare Fehlentscheidungen korrigieren zu können. Und das habe ich ganz bewusst so gesagt, weil in meinen Augen findet das eben nicht statt. Zumindest ist das nicht der einzige Punkt, wo der VAR verwendet wird. Weil in einer Sportart wie dem Fußball, wo Entscheidungen einen so großen wirtschaftlichen Faktor haben, wo es teilweise um Millionen geht in einzelnen Situationen, in einzelnen Spielen, finde ich nicht, dass eine Person oder drei Personen, vier Personen auf dem Platz, also die Schiedsrichter, insbesondere der Schiedsrichter, dass nicht all dieser Druck auf dieser einen Person lasten darf, der diese Entscheidungen treffen muss. Ich finde schon wichtig, dass er da Unterstützung bekommt, dass ihm der Druck genommen wird, mehr aber auch nicht. Mehr aber auch nicht, weil so wie es jetzt ist, nimmt es ja nicht den Druck von den Schiedsrichtern, sondern macht die Schiedsrichter ja mehr oder weniger irrelevant. Weil wie viele Situationen haben wir schon gesehen, wo der Schiedsrichter gesagt hat, nee, habe ich keinen Foul gesehen, dann in einer x-fachen Zeitlupe, auf x-facher Geschwindigkeit, ja, okay, da gab es wohl einen Kontakt. Ja, dann ist das jetzt 11 Meter und wir schenken dem Team, was gefoult wurde, nachdem man sich das mehrfach angeschaut hat, eine, auch hier wieder, fast 80-prozentige Torchance und entscheiden damit vielleicht ein Spiel. Also wir sind an dem Punkt angekommen, wo jeder kleine Furzkontakt zu einem Elfmeter führen kann. Und das war in meiner Welt nicht der Sinn, als der Videobeweis eingeführt werden sollte. Damit sollten krasse Fehlentscheidungen zurückgenommen werden können. Und ich finde es auch so absurd, in sämtlichen anderen Sportarten, wo es den Videobeweis gibt, gibt es auch eine Challenge. Vielleicht gibt es welche, wo es keine Challenge gibt, aber in den meisten gibt es die Möglichkeit, dass ein Team gewisse Situationen challengen kann, dafür sorgen kann, dass sich die Situation nochmal angeschaut wird. Dafür schaltet sich der Videobeweis von sich aus weniger oder seltener ein. Also, Stichwort Challenges. In meinen Augen braucht es Challenges für den Videobeweis. Wie man das letztendlich gestaltet, sei mal dahingestellt. Ich würde es so machen, jedes Team hat eine Challenge pro Halbzeit. Wenn man die nutzt und Recht bekommt, eine Entscheidung korrigiert wird zugunsten des Teams, was die Challenge genommen hat, dann bekommt man noch die Möglichkeit, eine zweite zu nehmen. Ein Schiedsrichter kann mehr als eine Fehlentscheidung pro Halbzeit machen, zu Ungunsten deines Teams, und dann solltest du auch die Möglichkeit haben, zumindest zweimal das zu nutzen. Ich glaube, es bräuchte dann trotzdem die Möglichkeit, dass sich der VAR von sich aus einschaltet, weil was ist, wenn ein Team zweimal eine Challenge geworfen hat, zweimal Recht bekommen hat und dann trotzdem noch eine Situation kommt, wo es wieder eine klare Fehlentscheidung gegen dieses Team gibt. Das ist ja absolut denkbar. Dann müsste der Schiedsrichter vom VAR kontaktiert werden und gesagt werden, hier, krasse Fehlentscheidung, guck dir das bitte nochmal an. Aber eben nicht bei so Kleinscheiß, sondern, keine Ahnung, bei möglichen Platzverweisen, wenn eine Tätlichkeit übersehen wurde. Habe ich mir noch irgendwas aufgeschrieben? Also abseits zum Beispiel, finde ich, haben wir die technischen Möglichkeiten mittlerweile, dass das ziemlich präzise gecheckt werden kann. Und ja, das ist dann zwar nervig, wenn es um Zentimeter geht, aber wenn es ganz genau definiert werden kann, sollte man das nutzen, in meinen Augen. Dafür sind diese Entscheidungen zu wichtig. Aber halt, keine Ahnung, wenn es wirklich offensichtlich ist, dann einschalten, ansonsten Schnauze halten. Weil dann wird auch die Häufigkeit des Videobeweises runtergefahren. Und ob die jetzt von einem Team kommt, was aber limitiert ist, oder halt dieses ständige Eingreifen, dieses ständige Checken von allen möglichen Situationen. Ich glaube, da sind wir mit der Challenge besser dran und es wird weniger Videobeweis genutzt, beziehungsweise ja, dann letztendlich auch das Spiel unterbrochen wegen Videobeweis. Und letztendlich bedeutet es dann auch wieder, wenn der Schiedsrichter pfeift, ist faul. So, und wenn er nicht pfeift, ist kein Foul. Und es wird weitergespielt. Und dann kann man, Stichwort Leverkusen-Gladbach, dann kann man über diese Situation streiten und sagen, ja gut, er berührt ihn am Fuß, er spielt nicht den Ball, er berührt ihn da. Ja, vielleicht war es eine Fehlentscheidung, aber war sie wirklich so krass, dass man in der 100x-ten Minute noch einen Elfmeter geben muss? In meiner Welt, wie ich sie gerade vorgestellt habe, hätte da der Videoschiedsrichter nicht eingegriffen. Man hätte eine Challenge werfen können. Das ist wieder ein anderes Thema. So, da habe ich jetzt, ja, das war nur eine Frage, aber es waren sehr, sehr viele Fragen, die zu diesen Themen gestellt wurden. Kommen wir zur nächsten. Von Fabian04. Servus Krögi. Unter Julian Nagelsmann gilt ja das Leistungsprinzip in der deutschen Nationalmannschaft. Und Spieler wie Mittelstädt oder Beste konnten sich durch eine gute Saison für den Kader empfehlen. Daher die Frage zum Saisonstart. Welchen deutschen Spielern traust du in dieser Saison eine ähnliche Leistungsexplosion und damit den Sprung in die Nationalmannschaft zu? Beste ist ein gutes Stichwort. Paul Wanner. Wir sind hier bei Calcio Berlins große Paul-Wanner-Fans und natürlich hat auf seiner Position der DFB viele Optionen, aber der Mann hat so viel Talent und man hat es auch jetzt schon am ersten Spieltag gesehen. Generell auch in der zweiten Liga hat er schon sein Talent aufblitzen lassen, ist jetzt einen Schritt weiter, spielt jetzt auf höchstem Niveau in der obersten Liga in Deutschland. Und der Mann ist so talentiert, da könnten wir einiges erwarten. Wird natürlich schwierig, glaube ich, bei Heidenheim zu glänzen, so grundsätzlich. Beste hat es auch geschafft, aber auch in einer guten Saison von Heidenheim. Das muss, glaube ich, schon Hand in Hand gehen. Sonst wird es schwierig, sich für die Nationalmannschaft zu empfehlen. Aber das Talent hat er allemal. Keke Top ist ein ähnliches Thema, wie ich finde. Nico hat ja sogar in seiner Prognose gesagt, wir werden darüber sprechen, ob Keke Top für die Nationalmannschaft berufen werden sollte. Das Profil hat er auf jeden Fall, um für den DFB interessant zu werden. Ob er die Qualität hat, das muss er noch unter Beweis stellen, zumindest in der ersten Liga. Aber es gibt wohl Leute, die sich in Bremen für die Nationalmannschaft empfehlen konnten. Und wenn der weiterhin Stammspieler ist, dann wird der wahrscheinlich auch, oder man wird auf jeden Fall ein Urteil fällen können. Ich habe noch Johnny Burkhardt aufgeschrieben, weil wir ja nicht nur super junge Spieler nennen sollen oder ich nicht nur junge Spieler nennen wollte. Der ist auch noch jung. Aber ich glaube, da ist es halt wichtig, dass er mal eine verletzungsfreie Saison spielt. Ich glaube, die Qualität hätte er so grundsätzlich, auf jeden Fall hat alle U-Nationalmannschaften vom DFB durchlaufen. Ich wünsche ihm so sehr, dass der Mann fit bleibt und viel spielt. Weil dann wird er auch seine Tore machen und dann reden wir vielleicht auch irgendwann wieder über Johnny Burkhardt in die Nationalmannschaft. Fragezeichen. Aber das Ding ist ja, Stürmer, ja, Keke Top, Burkhardt, solche Namen. Aber vor allem, glaube ich, ist es am einfachsten, auf den Außenverteidigerpositionen sich zu empfehlen. Gerade Linksverteidiger. Und ich finde schon, also da braucht man ein bisschen Fantasie. Aber ich meine auch, ja, Niklas Beste hätte wahrscheinlich vor einem Jahr niemand als, und Mittelstädt auch nicht, als Nationalspieler auf dem Zettel gehabt. Luca Netz, den hatte man vielleicht schon mal auf dem Zettel. Der ist noch weit weg, aber der Mann ist auch erst 21. Das darf man nicht vergessen, wie jung der ist und wie viele Spiele der jetzt schon auf dem Buckel hat. Könnte funktionieren. Mal schauen, wie die Saison läuft. Etwas wilderer Take auf jeden Fall. Felix Agu, aber ich finde, man kann ihn nennen, weil, wie gesagt, man will ja auch ein bisschen spinnen bei der Frage. Der ist bei Werder Stammspieler auf links. Als Schienenspieler, ja, aber hat jetzt schon in dieser Saison mehr Scorer als die komplette letzte Saison. Vielleicht ist es ja sein Breakout-Jahr mit 24 Jahren. Er wird, glaube ich, bald 25. Muss man vielleicht aber auf dem Zettel haben. Und ein ganz wilder Gast zum Abschluss. Auch schwer bei der Mannschaft zu glänzen. Philipp Treu. Philipp Treu vom FC St. Pauli. Ich mochte ihn sehr in der zweiten Liga. Hat mir richtig gut gefallen. Ist Stammspieler bei St. Pauli geworden. Ist jetzt erst 23. Klar, es wird sehr schwer, als St. Pauli vielleicht den nächsten Mittelstädt zu produzieren. Aber er ist auf jeden Fall einer, den ich im Auge behalte für die kommende Saison. Nächste Frage kommt von Josh Schleuter. Josh Schleuter, moin Krögi. Ist Zorniger noch tragbar nach seiner verbalen Entgleisung am Wochenende? Wie siehst du die ganze Situation? Beste Grüße aus Hamburg. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, Zorniger, Trainer von der Spielvereinigung Greuther Fürth, hat seinen Torwart Noll hart angegangen über die Medien. Noll ist ein Fehler passiert im Spielaufbau, hat zu lange gewartet, hat den Pass nicht gespielt, Gegner kommt an, zack, geblockt, beziehungsweise Ball abgefangen. 1:1 Ausgleich, der letztendlich Fürth, kann man so sagen, 2 Punkte gekostet hat. Noll, muss man dazu sagen, ist 21, ist ein sehr junger Torhüter. Aber bevor ich darüber spreche, sage ich, was Zorniger dann danach gesagt hat. Unter anderem, müsste gegenüber Sky gewesen sein, war aber nicht das einzige Zitat von ihm in die Richtung. Den Fehler sollte er nicht noch einmal machen, sonst kann sein Berater gern bei mir anrufen und fragen, warum er nicht spielt. Da gab es daraufhin einen großen Aufschrei und ich finde absolut zu Recht. Ich finde absolut zu Recht, weil das geht nicht. Das geht nicht. Sorry, aber das ist so drüber. Also du kannst natürlich deinen Ärger äußern darüber, dass dein 21-jähriger Torwart einen Fehler gemacht hat. Aber dann nicht so. Also, wenn überhaupt. Nicht so. Weil sehr junger Torhüter, der vorher nur Regio gespielt hat, jetzt zweite Liga. Fehler dieser Art sind schon den besten Torhütern der Welt passiert. Manuel Neuer weiß genau, wie sich das anfühlt. Beispielsweise, gut, Noll hat jetzt nicht den Track Record wie Manuel Neuer, aber Noll hat eigentlich einen sehr, sehr guten Track Record bisher in dieser Saison. Weil der Mann hat davor zwei gute Spiele gemacht für Fürth. Der hat, Fun Fact, in drei Spielen statistisch 1,2 Tore verhindert. Also weniger kassiert, als erwartbar waren. Und auch in dem Spiel hat er gar nicht schlecht gespielt, ansonsten. Und in meiner Meinung kannst du darüber sauer sein und dich da auch irgendwie äußern, aber ja in der Kabine. Oder dem Spieler in einem Vier-Augen-Gespräch sagen, Digga, ey, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Vor allem, wie es den Anschein hat, weil es schon ein Ongoing-Thema ist, worüber man wohl schon gesprochen hat, weil gegenüber der ARD hat er gesagt, wir haben da schon einige Male im Training drüber gesprochen, es gehört eben auch dazu, einen Lerneffekt zu zeigen, deswegen bin ich maßlos sauer ist auch heftig, das Ding muss er sich heute selbst ankreiden und das wird er ziemlich sicher machen, der weiß ja ganz genau, dass er einen Fehler gemacht hat. So ein Thema in meinen Augen besprichst du unter vier Augen oder in der Kabine, aber nicht in den Medien und nicht in dieser Art und Weise und vor allem nicht vor mehreren Kameras oder Mikrofonen. Wenn du total impulsiv direkt nach dem Spiel, da kommt jemand mit dem Mikrofon und du denkst überhaupt nicht drüber nach, sondern haust einfach raus, was du da gerade fühlst, okay. Aber offensichtlich, weil auch gegenüber der ARD hat er das sehr intensiv betont, wie sauer er da ist, hat das offensichtlich an mehreren Stationen in seiner Post-Match-Presserunde gemacht. Also, das geht nicht, auf gar keinen Fall. Aber, jetzt kommt das große, große Aber, er weiß es selber. Also alles das, was ich gerade gesagt habe, glaube ich, sieht er genauso, denn er hat sich in aller Ausführlichkeit entschuldigt. Und zwar auf Instagram, auf der Seite vom Verein. Mir ist gestern in einer sachlichen Situation eine Situation entstanden, wo ich in der Wortwahl total daneben gelegen habe. In der Emotionalität und auch im Plenum. Mir sind die Emotionen total durchgegangen. Ich bin weit über das Maß hinausgegangen, was mir als Trainer zusteht. Dafür habe ich mich heute Morgen bei Nahu entschuldigt. Und er hat sich auch gegenüber dem Team entschuldigt. Und ich finde, damit ist die Sache mehr oder weniger erledigt. Da hat jemand einen Fehler gemacht. Der Mann weiß, dass er einen Fehler gemacht hat. Der Mann entschuldigt sich und vor allem eben auch gegenüber der Öffentlichkeit. Das finde ich halt tausendmal besser, als wenn er jetzt im nächsten Interview, ja, wir haben drüber gesprochen, ist alles geklärt. Sondern halt sich ganz offen auch hinstellt und sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, sorry dafür. Meiner. Und so vermessen ich die Kritik vorher fand, so gut finde ich die Größe oder dass er die Größe hat, sich dann öffentlich zu äußern. Allerdings, und ich möchte noch eine Sache hinzufügen, ich weiß nicht, wie viel Herr Zorniger sich erlauben kann noch im Rahmen von Fürth, weil ja, der Saisonstart war jetzt gut, mit einem Sieg und zwei Unentschieden, aber ich denke da an die Rückrunde, die war nicht gut, die war gar nicht gut und es gab auch schon öfter gemunkelt darüber, dass Spieler oder dass manche Spieler zumindest nicht so gut mit seiner Art zurechtgekommen sind in der Vergangenheit und ich glaube, sobald bei Fürth ergebnistechnisch eine kleine Flaute eintritt, werden ihm solche Sachen nicht gerade helfen. Ich glaube, durch genau solche Vorfälle wie diesem ist die Zündschnur, auch die sportliche Zündschnur bei Fürth und der Führungsetage bei Fürth kürzer. Sollte sie zumindest in meinen Augen sein. Weil das sind dann halt, also du kannst enormen sportlichen Erfolg haben und dir so einen Fehltritt leisten. Oder du kannst gerade mal zum Saisonstart einigermaßen gut dastehen nach einer schlechten Rückrunde und dir dann sowas erlauben, was nicht gut aussieht. Deswegen, ich würde sagen, also Die Frage war ja haltbar, ja oder nein. Auf jeden Fall für mich mit der Entschuldigung die Sache mehr oder weniger vergessen, aber nicht komplett vergessen. Irgendwas sollten wir alle im Hinterkopf behalten. Die nächste Frage kommt von Master TLP. Gute Krögi, bewerte in Schulnoten die gesamte Sommertransfers, die gesamten Sommertransfers, Zu- und Abgänge als Gesamtbild von folgenden Vereinen: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern, Juve, Manchester City, Chelsea. Grüße aus Frankfurt. Schulnoten. Ich als Waldorfschüler bin damit, kann damit nicht viel anfangen mit Schulnoten. Nein, Spaß. Fangen wir an mit Real Madrid. Wenig passiert bei Real Madrid, aber man ist auch Meister und Champions League-Sieger. Also wie viel Grund, was zu verändern, gibt es da? Vor allem, du hast ja diesen Umbruch von den etwas älteren Spielern, wie jetzt im Toni Kroos, der aufgehört hat, was kein Transfer ist, hast du ja schon die Jahre zuvor angefangen aufzufangen mit jüngeren Spielern. Dann hast du Mbappé und Endrick verpflichtet, das ist jetzt nicht so verkehrt, vor allem Mbappé ablösefrei. Ja, natürlich, Handgeld, Gehalt und so weiter, alles teuer, ja, aber trotzdem bekommst du einen Top-3-Spieler dieser Welt, ohne Ablöse dafür zu zahlen. Das ist eine 1+, das ist ein 1+-Transfer. Endrick macht das Transferfenster nicht schlechter in meinen Augen. Und eigentlich hat man nur mit Nacho einen relevanten Spieler bewusst abgegeben. Wie gesagt, Groß ist kein Transfer. Real Madrid 1+. Was soll ich euch sagen? Atletico. Atletico Madrid hat dieses Jahr viel Geld ausgegeben. 186 Millionen investiert, 97,6 Millionen im Minus. Ihr müsst dazu wissen, ich habe hier so die wichtigsten Zu- und Abgänge immer stehen, aber die Schulnoten versuche ich mir mehr oder weniger spontan zu überlegen. Alvarez, 75 Millionen haben sie für den bezahlt. Das ist mit Ticken zu viel, auch wenn das ein sehr, sehr guter, toller, junger Spieler ist, aber ja, wahrscheinlich musstest du so viel zahlen, um ihn zu bekommen. Man wollte ihn scheinbar unbedingt. Gallagher noch für 42 Millionen, das finde ich auch eher tendenziell zu viel. Lenormand, Sörloth für zusammen fast 70 Millionen. Poh. Ich finde, man hat eigentlich bei jedem Transfer einen Ticken zu viel bezahlt. So, für Bauchgefühl. Ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Man hat natürlich auf der anderen Seite auch einen Joao Felix für 52 Millionen verkauft. Ein guter Deal. Warum man Omerodion direkt auch wieder verkauft, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, man hat sich unterm Strich verstärkt und darauf kommt es an. Deswegen gibt es für mich eine 2-, weil man grundsätzlich, glaube ich, einen Ticken zu viel in Summe bezahlt hat. Barcelona. Ja, Barcelona. Also, ich verstehe immer nicht, also, ich verstehe nicht, warum man immer viel Geld in einzelne Spieler investieren muss, wenn man weiß, man muss dafür schlechte Deals tatsächlich machen, um diese neuen Spieler zu registrieren. Wisst ihr, wie ich meine? Also, warum tut man sich das an? Will man diese Spieler unbedingt haben? Weil Olmo für, was waren's? Um die 50 Millionen, oder? Der ist auf jeden Fall eine Verstärkung und auch im Preissegment in meinen Augen angemessen. Ja, aber dann jagt man so einen Gündogan ablösefrei vom Hof, damit man Olmo irgendwie anmelden kann oder damit das alles unter das Salary Cap in der Liga passt. Das ist halt immer etwas seltsam. Aber was mich an Barcelona quasi am meisten stört, wofür sie nichts können, weil die müssen sich quälen, überhaupt irgendwelche Transfers zu machen, die die Mannschaft weiterbringen. Aber gemessen an den eigenen Ansprüchen und das, was man erreichen will und was man machen müsste, was andere Topclubs machen, macht Barcelona in meinen Augen zu wenig. Wie gesagt, weil sie nicht mehr machen können, wahrscheinlich. Deshalb nur eine 3+. Also andere Teams sind ihnen da voraus. Die Bayern als nächstes. Olise, 53 Millionen. In meinen Augen, habe ich mehrfach schon gesagt, Top-Transfer. Richtig guter Deal, auch wenn er teuer natürlich war. Palinha mit 51. Auch das habe ich damals gesagt nach dem Transfer. Für seine Spielerrolle und für das, was man bekommt, ist mir das zu viel. Ito mit 23 Millionen. Guter Deal, daher ablösefrei. Auf der anderen Seite Licht für 45 und Masraoui für 15 verkauft, finde ich eher einen Ticken zu wenig bei beiden. Und das Licht-Thema hatten wir schon, dass das auch sportlich nicht so richtig ja gut aussieht, wenn dann die Innenverteidigung so spielt, wie sie es am Wochenende gemacht hat. 2-, und mit Potenzial nach oben, wenn noch ein Innenverteidiger kommt. Aber gerade Olise für mich, ja, 2-, aber könnte auch eine 3+ sein. Juve. Viel Geld ausgegeben, viel Geld aber auch eingenommen. Einfach einen großen Umbruch, weil man den Trainer gewechselt hat und der neue Trainer macht die Sachen ganz, ganz anders als der alte Trainer. Da muss man viel austauschen, damit das auch passt. Und ja, Douglas Lewis und Khéphren Thuram für zusammen über 70 Millionen. Das sieht sehr viel aus. Ich finde aber, das gleicht sich auch ein bisschen aus, weil in meinen Augen war Douglas Lewis ein bisschen zu teuer. Und Khéphren Thuram hätte ich, glaube ich, sogar noch einen Ticken mehr bezahlt. Und am Ende wäre man wahrscheinlich auch bei 70 Millionen rausgekommen. Man hat noch einen neuen Linksverteidiger, Cabal, für 12 Millionen geholt, der auch direkt gespielt hat in der Liga. Dazu noch ein paar teurere Laien, wie Nico Gonzalez, Pierre Kalulu. Aber auch eben viele Spieler verkauft. Ich habe sie immer mal aufgelistet. Also vor allem junge Spieler. Soule 21, Huizen 19, Illing Junior 20, Moise Kean 24, De Winter 22, Barenechea 23, Caio Jorge 22. Viele junge Spieler verkauft, wo ich mir aber bei allen nicht so unbedingt sicher bin, ob sie überhaupt eine Rolle gespielt haben. Wahrscheinlich nicht, deswegen hat man sie verkauft. Das ist halt, ja, das Ergebnis eines Turnarounds, wenn man eben so einen Wechsel auf der Trainerposition vollzieht. Ich bin so ein bisschen emotionslos fast. Ich glaube schon, dass man sich verstärkt hat, aber es muss letztendlich das Ergebnis zeigen, wie gut diese Spieler zum Spielstil passen. Zwei Minus auch. Zwei Minus. Weil man sich vor allem im Mittelfeld, glaube ich, echt verstärkt hat. Manchester City. Sehr wenig passiert, vor allem was Zugänge angeht. Savinho gekommen. Gündogan zurückgeholt. Kostenlos. Aber einige Abgänge, wie Alvarez, den wir gerade angesprochen haben. Harwood Bellis und ein paar weitere verkauft. 91 Millionen Euro im Plus. Ist das noch mein Manchester City, ist da meine Frage. Was ist da denn los? Sparkurs? Sparkurs, ja, weiß ich nicht. Also, wenn da nichts mehr passiert, weil das Transferfenster ist ja noch offen, dann könnte ich mir fast vorstellen, dass man da doch ein bisschen aufs Financial Fairplay guckt und sagt, ja gut, dann müssen wir halt mal ein bisschen sparen. Ein bisschen sparen, weiß ich ja nicht. Aber vielleicht tut sich da auch noch was. Weil, wenn wir jetzt nur auf diese Transferphase schauen, also der Kader ist immer noch absurd gut, aber nur diese Transferphase, dann ist das eine 4-, weil Alvarez hat sehr, sehr viel gespielt und gut gespielt. 20 Scorer alleine in der Liga letztes Jahr. Und du hast sie bisher nicht ersetzt. Es gibt gerade keinen nominellen Backup für Haaland. Klar, da können auch bei Guardiola andere Leute dann im Zentrum spielen. Aber ich glaube, jemand, der so torgefährlich war wie Alvarez im Kader noch zu haben, wäre nicht verkehrt. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass da noch was passiert. Und Chelsea, ja, da ist einiges passiert. Mal wieder. Die haben wieder 241 Millionen Euro ausgegeben. Nur 96 Euro im Minus, weil man auch ein paar Spieler nur weil man ein paar Spieler verkauft hat für viel Geld, wie Madsen, Gallagher, Lewis Hall, Hutchinson. Die haben einiges eingebracht. Aber bei den anderen Transferphasen zuvor, da fand ich immer noch, hat man so Spieler geholt, die als die größten Talente irgendwie in Europa galten. Und da hat man sehr viel Geld ausgegeben. Da habe ich noch gesagt, ja, alle viel zu teuer geholt, aber Riesenpotenzial ins Team gebracht. Riesenpotenzial. Mittlerweile, dieses Transferfenster, holen sie mittlerweile Spieler, wo ich mir so denke, ja, braucht es die jetzt? Wie viel besser machen diese Spieler den FC Chelsea? Also Pedro Neto ist ein guter Spieler, klar, 60 Millionen. Aber ist das so ein Riesen-Upgrade? Wahrscheinlich Neto noch am ehesten, Joao Felix, ja. Immer noch erst 24, genauso wie Neto. Ein Dewsbury Hall für 35 Millionen? War der zwingend notwendig? Dann in Jürgensen für 24 Millionen. Ich habe euch mal was mitgebracht. Ich habe euch mal was mitgebracht, und zwar von The Athletic. Eine Grafik, und zwar einfach mal die Kadertiefe von Chelsea, Stand jetzt. Die roten Spieler sind Neuzugänge. Da fehlt noch ein Joao Felix beispielsweise, gleichzeitig ist ein Gallagher hier noch mit drin. Das sind so die einzelnen Positionen und die Kadertiefe dann dementsprechend. Wie viele Torhüter sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das, was dahinter steht, die Zahlen sind übrigens, wie viele Jahre die noch auf ihrem Vertrag haben. Und die gelben sind ausgeliehene, also verliehene Spieler. Dementsprechend sind die jetzt nicht in der Mannschaft mit dabei. Aber es ist einfach, also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, man kann die einzelnen Transfers gar nicht groß kritisieren, aber das Gesamtbild, das Big Picture, das ist eine 5, weil so betreibt man keine Kaderplanung. Dieser Kader ist so aufgebläht, wie soll denn ein Trainer damit klarkommen, die alle bei Laune zu halten? Es funktioniert nicht, es ist komplett einfach nur, das ist Shopping-Wahnsinn, der da betrieben wird. So, letzte Frage kommt von Töckert. Töckert fragt, warum kommt eigentlich kein Wahlkampf mehr und wann kommt endlich der nächste? Ja, diese Frage gab es häufig, gerade jetzt auf den neuen Contentplan, den wir gepostet haben. Kann ich auch verstehen, weil wir uns dazu noch nie geäußert haben, weil wir uns dazu auch gar nicht äußern konnten, weil das ist so ein bisschen passiert, sage ich jetzt mal. Also, wir haben schon drüber nachgedacht, Wahlkampf mal eine kleine Pause zu verschaffen. Wir haben das jetzt sehr, sehr lange gemacht, jeden Sonntag. Und man hat schon gemerkt, dass die Themenauswahl immer kleiner wurde und die Themen auch, was den Unterhaltungsfaktor angeht oder den Interessefaktor, sage ich jetzt mal, ja, dann doch immer limitierter wurden. Deswegen haben wir schon drüber nachgedacht. Letztendlich haben wir aber nie gesagt, okay, wir machen jetzt eine Pause, sondern wir sind da so ein bisschen reingeschlittert. Ganz einfach aus dem Grund, weil ihr habt es ja mitbekommen. Bei uns war jetzt einiges los hinter den Kulissen. Bei uns war einiges los in Sachen Urlaube nach der EM. Krankheiten natürlich auch. Alleine ich war irgendwie fast 2 Wochen raus mit dieser Lungenentzündungsgeschichte. Und du brauchst halt für Wahlkampf, damit es funktioniert, immer 3 Personen. Und dann ist es halt dazu gekommen, dass wir mehrere Sonntage einfach keinen produzieren konnten. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Und dann gab es jetzt zuletzt auch noch 1-2 Wochen, wo wir keinen rausbringen wollten, weil wir sonst, wir hatten zu viele Videos letztendlich mit Reactions und Prognose und Trikot-Rankings und so weiter, weil es ist so, Freitag und Samstag sind keine guten Video-Release-Tage. Das sehen wir in unseren Statistiken, dass Freitag und Samstag werden unsere Videos weniger geschaut, weil da natürlich auch Fußball stattfindet, es ist Wochenende. Und deswegen versuchen wir zu vermeiden, also Freitag machen wir schon regelmäßig, weil es produktionstechnisch gar nicht anders geht, aber gerade den Samstag, den kann man sich eigentlich schenken, außer es ist mal eine Reaction beispielsweise. Und dann mussten wir ein anderes Video auf den Sonntag legen, wo Wahlkampf gekommen wäre, was uns dann in dem Fall aber wichtiger war. Und so sind wir in eine kleine Pause geschlittert und ich kann euch jetzt, das ist ein bisschen unbefriedigend, aber ich kann euch Stand jetzt noch gar nicht sagen, wie lange die geht, wann wir Wahlkampf das nächste Mal machen. Es kann auch sein, dass wir diese Pause erstmal durchziehen, weil wir auf jeden Fall Überlegungen haben, vielleicht ein anderes Format, was in eine ähnliche Richtung geht, also auch zu dritt, ja, vielleicht teilweise auch nicht ganz so ernst am Sonntag rauszubringen, was so vom Vibe ähnlich ist zu Wahlkampf, und das stattdessen vielleicht erstmal machen und dann irgendwann feiert Wahlkampf dann ein Comeback. Das kann ich euch Stand jetzt noch nicht sagen, da laufen sozusagen auch noch die Unterhaltungen, die Verhandlungen hinter den Kulissen, aber ich wollte euch da zumindest einmal abholen, wie der Stand mit Wahlkampf ist und warum wir jetzt unkommentiert mehrfach keinen Wahlkampf gebracht haben. Ich hoffe, diese Antwort, mit dieser Antwort könnt ihr leben. Ich hoffe, mit diesem Fracalcio könnt ihr leben, weil das ist jetzt vorbei. Denn ich muss gleich einen Stream starten. Es ist schon 5:30 und in einer Stunde, gute Stunde, spielt unser Team bei der Baller League. Ich werde das Ganze live streamen. Ihr werdet es dann schon gesehen haben, hoffentlich. Wenn nicht, am besten bei Twitch direkt mal reinfolgen, falls ihr das verpasst habt. Und ich hoffe, dass wir 3 Punkte geholt haben im Berlin-Derby gegen Beton Berlin. Ihr wisst da schon mehr. Ich bin Stand jetzt sehr zuversichtlich. Das war's für heute von Fracalcio. Macht's gut. Tschüss.